Unternehmervertrauten, der Podcast für alle, die das Ohr der Unternehmer haben. Mit spannenden Themen und Gästen, die euch und eure Mandanten bewegen. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer.
Energiekrise, Inflation, geopolitische Spannungen. Zeitgleich ein tiefgreifender Strukturwandel in ganz vielen Branchen. Das verändert nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Finanzierungslandschaft. Klassische Finanzierungsmodelle geraten dabei wirklich unter Druck, besonders wenn die Bonität eines Unternehmens belastet ist. Aber was ist, wenn die Finanzierung nicht mehr primär von eben dieser Bonität abhängt? Und welche Optionen ergeben sich daraus für den Mittelstand? Über diese Frage wollen wir heute sprechen. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Die Unternehmervertrauten, der Podcast. Ich bin Isabella Alessa Bauer und unser Thema ist bonitätsunabhängige Objektfinanzierungen, Strategien und Chancen in der Zeit multipler Krisen und tiefgreifender Umbrüche. Ich habe mir natürlich wie gewohnt einen Gast an meine Seite geholt, der auf diesem Gebiet ein absoluter Experte ist und freue mich, meinen Co-Gastgeber Sebastian Bergmann vorzustellen. Sebastian ist Key Account Manager im Bereich Asset Finance bei Würth Leasing. Sebastian, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich hier sein darf, Isabella.
Erklär uns doch zum Start mal ganz kurz. Würth Leasing ist in der Finanzbranche sicher den meisten ein Begriff. Sei aber doch so nett, uns einmal aufzuklären für diejenigen, die Würth aktuell vielleicht eher noch mit Schrauben und Dübeln verbinden, was ihr so macht.
Ja, gerne. Wir sind jetzt seit ungefähr 30 Jahren eine Tochtergesellschaft in der Würth-Gruppe und haben ungefähr 42 Mitarbeitende. Auch wenn die Finanzsparte innerhalb der Würth-Gruppe eher unterrepräsentiert ist, sind wir in den letzten Jahren ziemlich stark gewachsen, wir als Würth Leasing. Und das zeigt einfach, dass unsere Dienstleistung sehr gefragt ist. In diesem Jahr werden wir ungefähr 1 Milliarde Neugeschäft machen. Das heißt, wir haben mittlerweile doch einen ordentlichen Teil vom Kuchen abbekommen. Ja, wir betreuen mittelständische Kunden aus dem verarbeitenden Gewerbe. Mhm. Auch finanzieren dort überwiegend Maschinen und Anlagen, Photovoltaikanlagen, egal ob diese gebraucht oder neu sind. Und öfter mal ist es auch ein Stapler, ein Kran, ein LKW oder auch IT-Hard- und Software. Von unseren Kunden sind wir so aufgestellt, dass wir meistens Metall, Alu, Stahl verarbeitende Unternehmen betreuen, auch mal Kunststoff, Holz, Glas, Verpackung, Nahrungsmittel und insbesondere auch Automotive- und Rüstungskunden. Teilweise auch mal Kunden aus dem Bereich Papier, Pharmachemie. Das ist aber eher unterrepräsentiert.
Gut, dann haben wir, glaube ich, schon einen ganz guten Überblick bekommen, was ihr macht, wo ihr tätig seid. Arbeitet ihr denn auch mit der Internationales Bank aus Bodensee AG zusammen? Die gehört ja auch zu Würth.
Ja, die IBB, also Internationale Bank aus Bodensee, ist auch ein Tochterunternehmen in der Würth-Gruppe, ist also ein Schwesterunternehmen von uns. Wir arbeiten aber recht wenig zusammen, weil unsere Kundenklientel andere sind. Das IBB macht eher Projektgeschäft, Konkurrentlinien, kurzfristige Finanzierungen und wir finanzieren halt mehr Asset-basiert und auch mal längerfristig. Und das IBB ist ja auch bekannt für die Finanzierung von Fußballerlizenzen und solchen Themen, also doch in einem ganz anderen Segment als wir selbst, als Würth Leasing.
Okay, auch das ist verstanden. Danke dir. Bevor wir richtig ins Thema einsteigen, habe ich noch einen weiteren Gast anzukündigen. Denn natürlich ist es so, dass dieser Podcast noch ein Quäntchen mehr Sinn macht, wenn wir auch die Unternehmersicht darstellen können. Und daher freue ich mich, auch Thomas Fuchs begrüßen zu dürfen. Er ist Gründer und Geschäftsführer der FEM Fuchs Gruppe. Thomas, danke, dass du dir die Zeit nimmst heute.
Vielen Dank für die Einladung.
Kannst du uns anfangs kurz erklären, in welchem Gebiet ihr tätig seid und welche Herausforderungen ihr aktuell seht?
Das ist bei uns leider gar nicht so einfach. Ursprünglich kommen wir aus dem klassischen Projektgeschäft als Hersteller von Sonderbetriebsmitteln und Vorrichtungen für die Automobilindustrie und deren Zulieferer. Zusätzlich zählen wir auch Hersteller von Landmaschinen, der Wehrtechnik und Medizintechnik zu unseren Kunden. Seit einigen Jahren sind wir größter Lieferant bei Mercedes-Benz in der Factory One, also der Prototypenentwicklung sämtlicher Karosserien, die in Zukunft in Serie gebaut werden. Fast die Hälfte aller Prototypenvorrichtungen von Mercedes-Benz weltweit kommen von uns. Im Laufe der letzten 2 Jahre haben wir uns allerdings verstärkt zum Systemlieferanten in der Rüstungs- und Wehrindustrie entwickelt. Es gibt aktuell eigentlich kein Rüstungsfahrzeug, in dem keine Bauteile von uns verbaut sind. Wir fertigen ganz diffizile Teile, die im Suchkopf von Lenkflugkörpern verbaut sind, bis hin zum Startgerätrahmen, von denen die Flugabwehrkörper starten.
Okay, das heißt, ihr habt ein sehr breites Portfolio. Jetzt schauen wir gleich nochmal ein bisschen näher dahin. Ich glaube, ich habe aber schon gut verstanden, was ihr macht. Vielen Dank erstmal. Wir starten gleich ins Thema. Aber bevor wir das machen, Thomas, noch ergänzend die Frage an dich. Wie bist du mit Sebastian zusammengekommen?
Ja, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich habe auch noch einen Co-Geschäftsführer. Ich glaube, das ist ursprünglich über den gekommen, über den Johannes Voigt, oder Sebastian? Ja, das
Letztendlich war es damals so, ich glaube, es war 2018 oder 2019, als eine Regionalbank den Kontakt zu uns hergestellt hatte. So aus der Erinnerung war es damals von der Rentabilität her etwas schwächer von der Situation bei euch. Und wir haben damals ein Stück weit Maschinenanlagen finanziert. Und über die Zeit haben wir ja den Thomas und den Johannes, den Geschäftsführerkollegen, einfach, wir haben immer mehr gemacht miteinander. Und wenn ich so berichten darf, hat Thomas natürlich ist stark gewachsen, hat sich extrem gut entwickelt, hat ganz viele neue Unternehmen neu aufgekauft, auch teilweise aus der Insolvenz heraus und in die Gruppe integriert. Und von daher haben wir immer viel zu tun gehabt. Da das Business, sage ich mal, sehr, sehr stark maschinenanlagenlastig ist, konnten wir dort immer über die letzten Monate und Jahre einfach, ja, zusammenarbeiten.
Okay, jetzt nehmt ihr mir mal nicht zu viel weg hier vorne. Wir wollen uns das ja nochmal genauer anschauen. Deswegen, Sebastian, ich bleibe gerne bei dir. Bonitätsunabhängige Objektfinanzierung, das sind für mich jetzt erstmal zwei recht sperrige Begriffe, für den Mittelständler wahrscheinlich auch. Die erfreuen ihn im ersten Moment, zumindest gefühlsmäßig, wahrscheinlich weniger als der klassische Kredit bei der Hausbank. Bevor wir uns die Details anschauen, gib uns bitte einen kurzen Abriss, was bonitätsunabhängige Objektfinanzierung eigentlich bedeutet.
Gerne. Wir fokussieren uns anders als Hausbanken einfach deutlich weniger auf die Unternehmensbonität. Dafür einfach deutlich stärker auf das Asset selbst. Und wir haben über die vergangenen Jahrzehnte hohe sechsstellige Zahl an Objektbewertungen vollzogen. Und wir müssen stellenweise auch Asset selbst oder über Händler verwerten. Dadurch haben wir eine extrem hohe Expertise aufgebaut in dem Bereich der Maschinenanlagen und anderen Assets. Wenn also ein Asset werthaltig und gängig am Markt ist, sind für uns beispielsweise kleine Dellen in der G&V des Kunden einfach kein Problem. Also zumindest die planerische Richtung stimmt und das Geschäftsmodell tragfähig ist, ist es für uns kein Problem, eine Finanzierung zu stellen für den Kunden.
Okay, ja, das macht dann halt Sinn für alle, die sich mit der Hausbank wahrscheinlich gerade ein bisschen schwer tun. Lass uns da mal über die aktuelle Lage sprechen. Wir haben, wie eingangs ja schon gesagt, eine wirklich Vielzahl an Herausforderungen für die Unternehmen. Das Zinsniveau hat auch angezogen und es herrscht einfach grundsätzlich ein enormer Transformationsbedarf. Zeitgleich sehen wir, die Banken sind restriktiver in der Kreditvergabe. Inwieweit würdest du sagen, funktioniert klassische Finanzierung da überhaupt noch?
Ja, das ist richtig. Der Wettbewerb aus anderen Ländern, der Transformationsbedarf gepaart mit der restriktiven Kreditvergabe der klassischen Hausbanken ist für manche Branchen in den letzten Monaten und Jahren schon enorm groß geworden und stellt sie vor Herausforderungen. Das kann man so konstatieren. Wir kommen schon häufig Kunden von Geschäftspartnern angetragen, bei denen beispielsweise die Refinanzierung gescheitert ist oder die zwingend notwendige CapEx-Maßnahmen von den Hausbanken nicht finanziert bekommen. Das bestätigen uns also auch die Kunden selbst öfters. Natürlich finanzieren die Hausbanken noch über Kontokorrentlinien, machen nach wie vor Projektfinanzierung, verlängern auch teilweise auslaufende Finanzierung. Wenn aber die Branche in der Kreditpolicy der Bank auf on hold steht und noch dazu vielleicht die Bonität des Kunden aktuell etwas schwächer ist, stellen wir deutlich eine Knappheit an Kapital fest.
Was sind es denn für Branchen, die sich besonders schwer tun? Mir fallen jetzt da die üblichen Verdächtigen ein, produzierende Industrie, Automotive.
Ja, vor ein paar Jahren war es noch die Rüstungsindustrie. Es
Hat
ja,
sich geändert?
hat sich definitiv geändert, ja, auch weil auch die Lockerungen von staatlicher Seite, von der BaFin und so weiter vollzogen wurden und die Banken dort aktiver werden können. Ja, mittlerweile haben wir da deutlich höheres Interesse, wo wir feststellen. Aber wir sind da auch weiterhin aktiv. Besonders schwer tut sich derzeit, wenig verwunderlich, die Automobilzulieferer.
Ja.
Ich würde sagen, dass ich meinen Arbeitsalltag grob mit 70% Automotive-Kunden verbringe, also auch T1, T2, einfach die Zulieferer, die dazu zählen.
Ja.
Also dazu zählt auch also die Metallverarbeitung im klassischen Sinne, aber auch der Spritzguss, die Glasverarbeitung und so weiter, wenn man jetzt mal an Spiegel denkt oder andere Kunststoffkomponenten. Auch die Holz- und Fleischverarbeiter oder auch der Maschinenbau haben durchaus mal das eine oder andere Thema.
Okay, also verschiedenste Industrien, aber Automotive schon stark mit dabei. Okay, Thomas, zurück zu dir einmal. Ich habe in Sebastians Antwort vorher schon rausgehört, ihr habt zum einen stark zugekauft an der einen oder anderen Stelle und dann sagtest du ja auch, als du das Geschäftsmodell erklärt hast, ihr habt euch auch in den Geschäftsfeldern verändert. Hast du in dieser ganzen Zeit den Risikoappetit der Finanzierer erlebt und wie schaust du jetzt drauf?
Also das Thema Rüstung kann ich ganz klar bestätigen, auch
Ja.
wie der Sebastian das gesagt hat. Also ich kann da ein konkretes Beispiel nennen. Wir haben vor 3 oder 4 Jahren oder kann auch 5 Jahre her sein, ein neues Prospekt entworfen und haben mal ganz lange überlegt, bringen wir das Thema Rüstung mit rein, bringen wir es nicht mit rein, zählen wir überhaupt, dass wir für die Rüstungsindustrie arbeiten. Die Einstellung hat sich natürlich auch in der Gesellschaft komplett um
Ja.
180 Grad gedreht. Also heute brauchen wir keinem zu verheimlichen, dass wir für die Rüstungsindustrie arbeiten.
in diesen ganzen Zeiten? Ich meine, klar, okay, also Rüstung hat auf jeden Fall eine Imageaufwertung bekommen, das ist so. Spiegelt sich das auch bei der Finanzierung wieder? Also habt ihr euch dann leichter einen Zugang zu finanzieren, beziehungsweise da vielleicht einfach generell gesprochen nochmal, wie hast du die erlebt in den letzten Jahren?
Also generell habe ich immer das Gefühl gehabt, dass die klassische Hausbank keinerlei Interesse an der Finanzierung von Maschinen oder Betriebsausstattung hat. Wir haben eigentlich vom ersten Tag an sämtliche Assets mit Leasinggesellschaften oder hauseigener Banken der Maschinenherstellern finanziert. Für uns dient die Hausbank, wie der Sebastian eben auch schon gesagt hat, ausschließlich als Finanzierer des Working Capitals oder der Immobilien. Damit tun sich allerdings alle Banken schwer. Also wie der Sebastian auch gesagt hat, die Expertise, die sich aufgebaut haben über die letzten Jahre, das wird sich kein normaler Hausbanker von einer Kreissparkasse um die Ecke oder einer Volksbank oder so, die ziehen sich den Schuh nicht so gerne an.
Ja, okay. Und dann landet man eben bei der bonitätsunabhängigen Objektfinanzierung. Sebastian, damit auch nochmal zurück zu dir. Welche Vorteile bringt die dem Mittelständler denn? Ihr finanziert, wenn ich das richtig verstehe, ja nicht nur gebrauchte, sondern eben auch neue Maschinen. Da habe ich ja gerade anfangs, das ist wie beim Auto, ne, einen enorm hohen Wertverlust. Das dürfte also auch für euch nicht ganz einfach sein, oder?
Natürlich haben wir bei solchen Finanzierungen auch ein gewisses Sicherheitsbedürfnis. Je nachdem, wie die aktuelle Lage beim Kunden ist, ist aktuell eine schwächere Bonität oder einfach ein solides Rating, was der Kunde bei uns kriegt, weil er einfach auch Gewinne produziert die letzten Jahre. Und dann schauen wir, je nachdem, wie das aktuelle Rating ist, ob wir Sonderzahlungen oder ähnliche Themen brauchen, um unser Sicherheitsbedürfnis zu decken. Also bei den Neuinvestitionen wollen wir häufig zum Beispiel einen Mietkauf mit einer überschaubaren langen Laufzeit von 5 oder 6 Jahren machen und nehmen dann meistens eine Sonderzahlung von 10-15% beispielsweise. Mhm. Und damit kommen wir bei den meisten marktgängigen Maschinen einfach schon gut hin und können dann 85 oder 90% des Ganzen finanzieren. Wenn die Bonität einwandfrei ist, finanzieren wir auch gerne 100% des Ganzen, weil wir einfach eine ganz andere Einwertung der Assets vornehmen. Eine Bank sagt, ich setze die Maschine mit 50% Wertansatz an und wir sagen aber, okay, diese Engel-Spritzgießmaschine beispielsweise setzt ihr mit 85 oder mit 80% als werthaltig an. Und da gibt es natürlich einen riesen Gap zwischen der Hausbank und unserer Leasinggesellschaft. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Photovoltaikanlage nehme, die wir auch finanzieren, egal ob neu oder gebraucht, finanzieren wir sogar 100% der Anschaffungs- und Herstellungskosten und das über 8 oder 9, 10 Jahre, weil wir da beispielsweise auf die Einspeisevergütung abstellen. Ich will jetzt nicht zu viel ins Detail gehen, aber wir haben einfach andere Ansätze, wie wir an diese Finanzierung rangehen. Und bei gebrauchten Objekten verhält sich das ja auch anders, die sind ja in die Jahre gekommen, schon teilweise 5, 6, 10 Jahre alt, standen schon beim Kunden, sind vielleicht schon voll abgeschrieben und hier heben wir oftmals noch stille Reserven, auch wenn die schon bei Buchwert 1 Euro angekommen sind.
Okay, ich verstehe also, ihr springt dann rein, wenn mehr Liquidität gebraucht wird, als das der klassische Finanzierer jetzt mal bereitstellen will, also wenn ich stark wachse, aber eben auch in der Krise. Wie ist es denn aktuell? Wie viel Prozent der Fälle, die du siehst, sind Restrukturierungen?
Selbst bin überwiegend im Sondersituationsbereich tätig. Okay. Ich habe natürlich viele Kunden, auch Bestandskunden, die ich über viele Jahre betreue, aber habe sehr, sehr viele Sondersituationsfälle auf dem Tisch. Also immer da, wo sich eine Leasinggesellschaft oder eine Bank eher schwer tut. Das muss aber nicht immer eine Restrukturierung sein. Viele Finanzierer tun sich in der Regel bei einer derzeit schwachen Bonität schwer. Das ist schon verständlich. Aber auch bei Kunden ohne Historie, also aufgrund eines Carve-Outs, schwierige Branchen wie Automotive, Maschinenbau, energieintensive Firmen. Genauso kann es aber auch ein stark wachsendes Unternehmen sein, was einfach einen sehr, sehr hohen Leverage hat oder jetzt noch aufbauen wird. Da tun sich viele auch schwer. Und manche Kunden wollen sich einfach unabhängiger von der Hausbank machen und kommen deswegen zu uns. Also es sind nicht immer Restrukturierungen.
Ja, okay, verstanden. Thomas, es klang ja vorher schon an. Erzähl uns doch aber bitte nochmal ein bisschen strukturierter, wann und warum ihr das Thema bonitätsunabhängige Objektfinanzierung für euch entdeckt habt und wie dann der Prozess gelaufen ist.
Ja, also unsere Branche befindet sich ja schon seit vor Corona eigentlich in einer absoluten Tiefphase. Aktuell sehe ich auch noch nicht so wirklich eine Besserung in Sicht. Ja, also wir haben, Sebastian, wann haben wir eben gesagt, haben wir das erste Geschäft gemacht, irgendwann vor
2019.
Corona. Und seitdem haben wir eigentlich schon ganz viele Projekte miteinander umgesetzt. Also von der Finanzierung komplexe Anlagen im hohen sechsstelligen Bereich über Pakete mehrerer kleiner Maschinen bis hin zu Sale and Lease Back zur kurzfristigen Liquiditätsunterstützung. Ja, also da ist für uns schon auch so eine, ich sage jetzt mal, auch so ein kurzer Draht zu so einem Mann wie dem Sebastian, wo ich einfach mal anrufen kann, pass auf, ich habe das und das Problem. Welche Idee kannst du mir vorschlagen oder hast du Ideen, wie wir das umsetzen können oder wie wir da zusammenkommen können? Das ist natürlich auch eine Geschäftsbeziehung, die dann über entsprechende Zeit gewachsen ist und man hilft sich halt auch gegenseitig. Ich denke, es profitieren ja auch immer beide Seiten davon. Oder ein Geschäft ist eigentlich auch nur gut, wenn beide Seiten davon profitieren.
Absolut. Sebastian, bei dir nochmal nachgefragt, als wie bekannt erlebst du den Finanzierungsbaustein bei den Unternehmen? Also trauen sich da noch nicht alle ran oder ist manchmal auch einfach Unkenntnis ein Grund, warum Asset-Based-Finanzierung noch nicht dieselbe Relevanz hat wie ein Kredit bei der Hausbank?
Ich bin der Meinung, dass objektbasierte Finanzierung mittlerweile schon bei den meisten Marktakteuren Anklang findet und bekannt ist. Bei einigen Unternehmen gibt es aufgrund der aktuell schwierigen wirtschaftlichen Lage aktuell einfach wenig Neuinvestitionen. Bei anderen sind vielleicht viele Assets auch schon in der Finanzierung drin, wenn wir jetzt über ein Sell-and-Lease-Back beispielsweise sprechen. Das kann ein Hemmnis sein. Wir können uns aber aktuell nicht wegen zu viel Arbeit beschweren oder zu wenig Arbeit beschweren. Also wir haben ziemlich viele Neuanfragen, etwas weniger Neuinvestitionen, dafür deutlich mehr Sell-and-Lease-Back, wo nachträglich nochmal finanziert wird.
Seid ihr nicht an der einen oder anderen Stelle auch einfach zu teuer? Ich meine, der Zins ist hoch.
Kommt auf die Bonität drauf an. Mhm. Bin ich gerade wirklich in einer harten Restrukturierung oder komme aus Insolvenz heraus und starte neuen Investor oder ähnliches, ja, dann sind prinzipiell die Zinsen etwas höher. Also wir sind in der Regel so zwischen 5-9% unterwegs, das kann man mal so sagen. Können auch mal da drunter kommen, irgendwie 3,5-4%, aber je nachdem, wie die Bonität aktuell ist. Wenn man darüber spricht, über den Markt, Asset Backed Leasing, dann gibt es manche Marktbegleiter, die dann eher bei zweistelligen Zinssätzen sind oder auch die nehmen müssen. Das ist bei uns anders, weil wir einfach die Wirt-Gruppe im Hintergrund haben und einfach andere Refinanzierungsstrukturen haben. Und von daher ist das preislich bei uns eigentlich nie ein Thema.
Okay. Thomas, mal bei dir nachgefragt. Ich weiß, Sebastian hört zu, aber du musst trotzdem ehrlich sein. Wie funktioniert denn das Finanzierungstool für euch? Also zum einen natürlich die Frage, was müsst ihr überhaupt liefern, damit es funktioniert? Was bekommt ihr dafür aber auch und wo liegen gegebenenfalls Schwierigkeiten?
Ja, also bonitätsunabhängige Finanzierung ist natürlich auch ein bisschen irreführend. Ich denke, ohne ein funktionierendes Geschäftsmodell und einem 600er Kreditreform-Rating würde mir die Wirt-Leasing wahrscheinlich auch keine Objektfinanzierung genehmigen. Ich meine, die Basis muss auch einfach stimmen. Und wir arbeiten ja mit vielen Gesellschaften zusammen und auch mit mehreren Banken. Ich muss ganz einfach sagen, am unkompliziertesten war es bis jetzt tatsächlich mit der Wirt-Leasing. Da wird meiner Meinung nach auch mehr die Praxisnähe auch irgendwo skizziert. Ja.
Vielen Dank für die Blumen.
Okay. Wird sich hoffentlich beim nächsten Zinssatz erkenntlich
positiv auswirken, definitiv.
Ja. Das heißt, habe ich deine Frage eigentlich beantwortet oder habe ich nur...
Hast du mir viel darüber erzählt, wie schön es ist, mit Sebastian zusammenzuarbeiten. Das ist ja auch schon mal sehr gut. Trotzdem würde ich gerne nochmal wissen, was ihr sozusagen mitbringen und liefern müsst an Daten etc., damit die Finanzierung relativ unkompliziert zustande kommen kann.
Ja, also generell wurden wir halt über die letzten Jahre von den Banken auch dazu erzogen, immer alles parat zu haben. Also wir haben irgendwo am 10., 11., 12. des Monats haben wir die BWA des Vormonats fertig. Wir müssen generell halt für unser Controlling intern das Ganze sehr gut tracken. Das ist natürlich auch erst ab einer gewissen Größe möglich. Yeah. Wir haben auch natürlich die eigene Buchhaltung im Haus. Wir haben, glaube ich, aktuell 4 oder 5 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Buchhaltung. Kann man natürlich irgendwie von einem kleinen 10, 15 Mann-Unternehmen nicht verlangen. Wir wurden tatsächlich von den Banken dahin konditioniert, quasi uns da, oder dass ich auch als Geschäftsführer mich inzwischen viel mehr mit den Themen beschäftige, als mit den eigentlich uneigentlichen Projekten, die in der Firma laufen. Das gehört aber auch zu einer gewissen Professionalisierung auch mit dazu, dass man einfach auch auf viele Fragen, die Bank auch kurzfristig stellt, auch reagieren zu können. Also wenn man da irgendwo, ich sage jetzt mal, mit den Größeren mitspielen will, ist das ganz wichtig. Und einfach mal als Beispiel, ich habe genau am 1. Juli 2008 habe ich angefangen habe die Firma gekauft, damals mit 7 oder 8 Mitarbeitern.
Ja.
Und September 2008 war dann die Pleite der Lehman Brothers und für mein Gefühl als junger Unternehmer ist die ganze Welt zusammengebrochen. Da wurde man auch schon von der Bank wirklich dahin gezwungen, dass man da Ordnung hält sozusagen. Und von daher bin ich auch schon vom ersten Tag an ja leider oder zum Glück, wie man es sehen will, auch sehr krisenerprobt.
Gut, also Krisenerprobtheit ist sicher, kann man auch als leider bezeichnen, aber was du eben beschrieben hast, ordentliche Buchhaltung, gute Prozesse innerhalb der Unternehmen, das ist ja sicherlich etwas, was absoluter Vorteil ist und eben dann ja auch dazu führt, dass man gut mit den Finanzierern zusammenarbeiten kann.
Ja, kann ich absolut bestätigen. Und das fällt dem Sebastian natürlich auch leichter. Ich meine, der muss ja auch rechtfertigen. Er muss ja auch irgendwo gegenüber seinen Vorgesetzten sich rechtfertigen. Und wenn er gutes Zahlenwerk hat, also wir machen auch bei uns halbjährlich Planungsrechnungen immer 3 Jahre im Voraus, weil sich halt einfach viel ändert. Und natürlich ändert oder selten trifft natürlich auch die Planrechnung genauso zu, wie man sie mal geplant hat. Aber es sind halt einfach die Zahlen. Aber man muss sich auch einfach damit beschäftigen und auch irgendwo mal im Best-Case aufstellen, reagieren zu können, wenn mal was nicht so läuft, wie es laufen soll.
Sebastian, mal von Thomas und seinem Unternehmen ein Stück weg. Wann kommen Unternehmer generell zu euch? Also wird diese Finanzierungsoption standardmäßig mitgedacht oder landet man oft erst bei euch, wenn die Banken einfach nicht ziehen?
Ja, gute Frage. Teilweise kommen die Kunden direkt auf uns zu, weil sie keine Lösung am Markt finden oder wir einfach vielleicht auch schon in einer Geschäftsbeziehung sind. Von daher, das kommt ganz drauf an. Teilweise kriegen wir auch die Deals über Geschäftspartner wie Banken direkt, Unternehmensberatungen, Wirtschaftsprüfer, Investoren oder mal einen M&A-Berater. Die geben dann einen Impuls und stellen den Kontakt zum Kunden her. Mhm. Das ist ganz unterschiedlich.
Okay. Wenn man bei euch gelandet ist, vielleicht kannst du einen groben Überblick geben, was finanziert ihr und wo sagt ihr, das machen wir auf gar keinen Fall?
Ich fange von der anderen Seite an und sage dir, was wir nicht oder nicht so gerne finanzieren. Yeah. Dann ist es leichter. Also so Baukosten, Immobilien, Umlaufvermögen, Forderungen, also das klassische Factoring, das sind bei uns harte Ausschlüsse, weil wir das nicht machen können. Wir haben keine echte Banklizenz, wir sind BaFin-regulierte Leasinggesellschaft. Mhm. Von daher brauchen wir immer ein leasingfähiges Gut. Bei Spezialmaschinen zum Beispiel wird es etwas schwieriger, insbesondere wenn die Bonität etwas schwächer ist zurzeit. Wir haben zum Beispiel eine große Wellpappenanlage für 15 Millionen, wo eine Halle drumherum gebaut wird, dann ist es auch typischerweise kein sehr gutes Asset für uns, weil es nicht marktgängig ist. Aber ansonsten machen wir prinzipiell jede Art von Maschine, Anlage, Photovoltaik, ein LKW, ein Kran, eine Baumaschine, also diese klassischen Themen machen wir sehr, sehr gerne.
Jetzt hattest du Factoring als anderen Finanzierungsbaustein noch angesprochen. Wie gut lässt sich euer Modell denn mit generell anderen Finanzierungsbausteinen kombinieren und worauf muss ich da achten, wenn ich das machen möchte?
Da wir die Immobilie, Umlaufvermögen, Forderungen, deine Projektfinanzierung nicht finanzieren und je nach Volumen auch nicht die ganze Finanzierung übernehmen, bleibt meines Erachtens noch genug Spielraum für eine bilaterale Finanzierung. Oftmals sind wir auch nur ein Puzzlestein neben Factoring-Gesellschaften, einer Bank oder Immobilienfinanzierer und anders, da könnten wir es volumenseitig auch gar nicht stemmen, weil wir jetzt kein klassischer Finanzierer sind, der jetzt 50 Millionen an einen Kunden ausreicht. Für uns ist ein wichtiger Punkt, dass die Objekte lastenfrei sind und das Eigentum sauber auf uns übergehen kann, sei es vom Lieferanten direkt oder vom Kunden, wenn die Objekte schon bei ihnem Eigentum sind. Das heißt zum Beispiel bei angemieteten Räumen muss der Vermieter eine Freigabe unterzeichnen und die Hausbanken müssen teilweise die Objekte aus der Sicherungsübereignung freigeben. Kommt halt jeder je nach Geschäft drauf an.
Aber da kurz, entschuldige, dass ich dich unterbreche, kurz nachgefragt. Wann geben die Banken denn ihre Assets als Sicherheit frei und wann auch eher vielleicht nicht?
In der überwiegenden Anzahl der Fälle geben die Banken die Assets frei. Ich kann jetzt keinen statistischen Wert nennen. Hier kommt es einfach darauf an, dass die Banken mit ins Boot geholt werden, dass wir die Ziele zum Beispiel von einem Sell-and-Lease-Back klar kommunizieren. Und wenn wir frisches Kapital in ein Unternehmen reinbringen, sodass der Kunde wieder Waren kaufen kann, wachsen kann oder einfach die Bank einen Konkurrentkredit zum Beispiel etwas getilgt bekommt, dann sind die Freigaben meistens kein Problem. Und bei einem Neuinvest muss die Bank uns auch nichts freigeben. Da spielt das gar keine Rolle, weil wir direkt vom Lieferanten das Eigentum erwerben.
In welchen Fällen ist es denn so, dass ihr auch sagt, okay, da kommen wir an die Grenzen der Machbarkeit oder auch einfach unserer persönlichen Risikoaffinität? Also welche Kriterien seht ihr da dann?
Uns muss das Geschäftsmodell schlüssig sein und der Businessplan plausibel. Wie das jetzt auch Thomas schon angeschnitten hatte, wir schauen uns natürlich das Objekt-Rating, also das Objekt an. Aber wir wollen natürlich auch, wenn auch reguliert, von der BaFin und wir müssen auch schauen, dass wir eine Prüfung der Bonität vollzogen haben. Das heißt, wir lassen uns halt einen Jahresabschluss geben, ein aktuelles Reporting, eine BWA und vielleicht einen Businessplan für 1-2 Jahre plus X. Und wir wollen zumindest planerisch, dass einfach eine Kapitaldienstfähigkeit gegeben ist, dass der Kunde immer auch plant von der Liquiditätsseite her und von der G&V-Seite her. Das ist für uns schon wichtig. Auch wenn wir nicht darauf eine Entscheidung ausschließlich abstellen. Also das spielt eine Rolle, aber ist nicht hartes Kriterium, dass wir jetzt nur darauf schauen, das unterscheidet uns von den Banken. Also wichtig ist für uns Objekte müssen marktgängig sein. Und wenn wir jetzt eine schwache Bonität haben, in Kombination mit einem schwachen Objekt, dann stoßen wir durchaus an unsere Grenzen. Wie jetzt bei dem Beispiel vorhin, Wellpappmann-Lager für 15 Millionen mit einem Kunden, der aktuell in der Sanierung ist. Da wird es dann etwas schwierig.
Ja, okay. Welchen Zeitrahmen muss ich denn als Unternehmer einplanen? Also wie weit im Voraus muss ich denken, damit ich auch auf der Zeitschiene keine Probleme bekomme, bis ich von euch dann eine Finanzierung habe?
Das sind ungefähr 3 Wochen, die wir für eine Genehmigung brauchen, ab dem Zeitpunkt, wo alle Unterlagen vorliegen. Das durchläuft halt bei uns ganz klassisch. Ich muss einen Antrag stellen, ich muss ein Votum schreiben. Objektmanagement schaut da ein paar Tage drüber und es wird ein Rating erstellt. Das heißt, wir brauchen ja von einer Woche bis 3 Wochen, sagen wir mal, je nachdem, ob Neuinvest oder Sell in Spec. Wir können auch sehr schnell sein.
Ja.
Wenn wir neue Investitionen haben und vielleicht auch den Kunden schon kennen, dann können wir in 2 Tagen teilweise eine Genehmigung ausstellen. Also es kommt ganz drauf an. Es kommt darauf an, wie, ob der Kunde eine Zeitnot hat zum Beispiel, ob die Maschine schon nächste Woche geliefert wird. Ich kann da berichten, Thomas, wir haben auch das ein oder andere Mal, wo eine Maschine von dir mal bestellt wurde und dann die Maschine kommt jetzt nächste Woche, können wir dann noch einen Eintritt machen bei dem Lieferanten, dass es noch sauber abgewickelt wird und einfacher ist vom Prozess.
Ja. Yeah.
Dann müssen wir uns natürlich beeilen, aber da haben wir in der Regel kurze Prozesse und können schon recht schnell sein.
Ja, yeah, okay, Thomas, das hast du auch so erlebt in der Zusammenarbeit?
Ja, also im Vergleich zu anderen auf jeden Fall. Da ist die Wirtleasing tatsächlich, ich würde sogar sagen, außergewöhnlich schnell. Also in Richtung Hausbank weiß ich, dass im Moment irgendwo da unter 6 oder 8 Wochen gar nichts läuft. Und da wollen wir noch gar nicht über irgendwie Urlaubszeit oder so reden. Also definitiv so bestätigen.
Sebastian, du hattest, oder Thomas hatte es vorher schon gesagt, sowohl die Banken als auch ihr als Finanzierer erzieht eure Kunden und Unternehmen natürlich zu einer gewissen Transparenz, zu einer guten Kommunikation und auch zu Offenheit. Wie erlebst du das? Funktioniert das immer gut?
Nicht immer. Bei jedem Kunden. Der Kunde soll einfach ehrlich zu uns sein und auch seine Probleme offen schildern.
Ja.
Das machen die Kunden, wenn sie direkt auf uns zukommen, manchmal nicht, aber das ist nicht oft. Wenn der Fall von einem Unternehmensberater beispielsweise zu uns angetragen wird oder vom Investor oder so, die da deutlich professioneller aufgestellt sind und die sind da sehr, sehr transparent und schildern uns offen die Probleme. Nur dann können wir auch sauber arbeiten und das kann ich das Thema aufbereiten, weil bei uns wird das auch bei den Gremien irgendwann auftauchen, irgendwie gewisse Fragestellungen und wir machen das Geschäft ja auch nicht seit gestern erst. Von daher sollte der Kunde ehrlich zu uns sein und dann kriegen wir keine Probleme und wir haben ja keine Probleme mit schwierigen Situationen.
Yeah.
Von daher, wenn der Kunde uns das offen sagt und sagt, wie er da wieder rauskommt, können wir auch gerne eine Finanzierung begleiten.
Aber Thomas, da vielleicht abschließend an dich nochmal gefragt. Ich stelle mir das schon mitunter schwierig vor, völlig transparent zu sein. Man offenbart ja ganz viel.
Ja, gut, als Beispiel jetzt bei uns als GmbH sind natürlich, werden die Zahlen ja eh veröffentlicht. Also von daher, und es gibt ja auch sowas wie ein Bankgeheimnis oder sowas ähnliches. Aber ich meine, ich will ja auch was und ohne Vertrauen ineinander oder ohne Vertrauen in den Geschäftspartner kann man auch nicht irgendwo über längere Zeit miteinander zusammenarbeiten. Von daher sehe ich das ganz entspannt. Ja, und wissen natürlich auch, man lernt natürlich mit guten Zahlen genauso umzugehen wie mit schlechten. Das ist ja nie einfach. Ich meine, natürlich zeigt man lieber gerne gute Zahlen wie schlechte, aber es bringt auch nichts, wenn ich sage ja immer, es wird nächsten Monat besser, nächsten Monat besser, nächsten Monat besser und am halben Jahr stehe ich da und kann dann immer noch nichts Besseres nachvorweisen. Von daher finde ich auch die Transparenz ganz wichtig, absolut.
Ja gut, du hast, glaube ich, ein ganz wichtiges Stichwort genannt und das ist einfach Vertrauen. Und ich glaube, was ich jetzt in den letzten 30 Minuten sind wir jetzt roundabout gehört habe, ist, dass es bei euch als Partner auf jeden Fall sehr gut funktioniert, dass da Vertrauen herrscht. Und ich glaube, dann ist es eben auch so, dass das eine wahnsinnig gute Finanzierungsform ist. Deswegen freue ich mich, dass wir da heute ein bisschen mehr drüber lernen durften und sage zum Abschluss recht herzlichen Dank für die Zeit. Zum einen natürlich Thomas an dich und wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit eurem Geschäft.
Ja, vielen Dank und danke, dass ich an dem Podcast teilnehmen durfte.
Ja, und Sebastian, natürlich auch dir ganz lieben Dank und vielen Dank für die Erklärungen und für die Hintergründe, damit wir diesen Finanzierungsbaustein ein bisschen besser verstehen konnten.
Sehr, sehr gerne. Hat mich gefreut. Hat wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, und euch weiterhin eine gute Zusammenarbeit, liebe Hörer. Schön, dass ihr wieder dabei wart und natürlich auch sehr gerne bis zum nächsten Mal.
Musik, The Smell of Success und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com